Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber Kurzpodcast. Mehr als die Hälfte aller BürgermeisterInnen wird beleidigt, bedroht und sogar angegriffen. Das hat unsere aktuelle Forsa-Umfrage gezeigt. Wie fühlt es sich an in der Haut von KommunalpolitikerInnen? Das frage ich heute den Oberbürgermeister der Lutherstadt Wittenberg. Thorsten Zugehör wurde 2008 zum Bürgermeister und 2015 zum Oberbürgermeister gewählt. Was er in all den Jahren erfahren musste und ob er schon überlegt hat, deswegen hinzuschmeißen, erzählt er mir in dieser sehr persönlichen Folge Gesellschaft besser machen mit Thorsten Zugehör. Moin.
Moin. Schönen guten Morgen.
Ja, bei uns ist immer Moin hier in Hamburg. Sie haben ja schon hier und da mal über das Thema gesprochen und mich würde jetzt einfach erstmal interessieren, nochmal für unsere HörerInnen, welche Erfahrungen haben Sie zum Thema eigentlich selbst schon gemacht? Was mussten Sie schon erleben?
Ja, ich würde an dieser Stelle gern sagen, dass ich am liebsten keine Erfahrung gemacht hätte. Das ist leider nicht der Fall. Ganz konkret muss ich sagen, wird man im Internet natürlich permanent beleidigt, beschimpft. Man wird bedroht. Das hat mittlerweile auch schon ein Maß erreicht, wo man selbst seine rote Linie, glaube ich, weiter nach oben schiebt und anfängt, gewisse Dinge einfach zu ertragen. Die Mechanismen der Selbsthygiene werden da aktiviert und man versucht sich in das persönliche Umfeld, wenn man das Glück hat, eine starke Familie zu haben, dann dorthin zurückzuziehen. Was persönlich natürlich auch schon erlebt habe, dass es Angriffe gibt, die bis in das private Umfeld dort reingehen, dass man die Wohnungstür hat, die dann von, ich sage es bewusst, Unbekannten mit Kot beschmiert wurde oder das Auto dementsprechend. Und das ist etwas, das greift natürlich dann schon sehr direkt in das persönliche Lebensfeld ein. Ich will aber nochmal sagen, was, glaube ich, sehr interessant ist, ist, dass wir ja insgesamt eine Verrohung der Sprache insgesamt feststellen. Das, was vor einigen Jahren vielleicht noch undenkbar war, das läuft jetzt schon als normal. Das ist durch die verschiedenen Generationen auch schwierig, das zu akzeptieren. Das ist etwas, das bewegt einen schon im Alltag. Das will ich auch ganz ehrlich zugeben, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Überhaupt nicht. Jedenfalls nicht an mir.
Ja. Ich glaube, wo sich jeder und jede so ein bisschen einfinden kann, ist, dass das Internet nicht immer so gutmütig ist. Also viele Menschen finden ja gar nicht im Internet statt. Zum Beispiel die sozialen Netzwerke sind ja das Paradebeispiel. Viele Kinder und Jugendliche machen das selber durch, dass da mal ein schlechter Kommentar unter einem Bild ist. Aber sie müssen gar nicht so weit gehen. Also wenn ich mit meinem Hund Gassi gegangen bin und da mal einen schärferen Ton anlege, weil das ein Terrier ist, dann kriege ich manchmal von außen ja auch Kommentare. Und mich persönlich beschäftigen diese Kommentare schon. Weil das eben auch Menschen sind, die mich nicht kennen, die meinen Hund nicht kennen. Jetzt stehen Sie natürlich ein bisschen im öffentlichen Leben. Da meint man vielleicht, okay, da muss man mit rechnen. Aber jeder, der schon mal so einen Hasskommentar im Internet für sich selber erlebt hat, sowieso aber auch bei anderen gelesen hat und auch was wir jetzt bei manchen Unternehmern gerade wieder bei der Höhle der Löwen gesehen haben, die sind ja quasi vernichtet worden. Das sind solche Dynamiken. Ich glaube, da kann man nicht anders als von außen auch betroffen sein. Und deswegen verstehe ich sehr gut, dass Sie sagen, das hätten Sie lieber nicht erlebt. Ist das aber was, wo Sie von vornherein gewusst haben, das gehört zu meinem Beruf dazu?
In dieser Schärfe habe ich das so nicht erwartet. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe einige Jahre, bin von der Ausbildung her Jurist, auch als Rechtsanwalt gearbeitet, habe auch als Strafverteidiger gearbeitet. Ich glaube, das ist auch nicht gerade die Schmuseabteilung des deutschen Rechts. Habe dann auch in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet, im Wesentlichen ganz viel auch im Bereich des Baus. Da können Sie sich vorstellen, das ist bisweilen etwas direkter und kurzärmlicher. Da geht es dann etwas rauer zu im Ton. Also da kann so ein Hemd auch schon mal bis zur Schulter hochgekrempelt werden. Das kann man ertragen. Das ist so eine robuste Ehrlichkeit. Und ich habe auch als persönlicher Referent im Leipziger Rathaus für einen Bürgermeister arbeiten dürfen. Da kriegt man natürlich vieles mit, auch von diesen politischen Gepflogenheiten. Aber man wünscht sich ja auch, dass man, wenn man Interesse hat und mal alte Bundestagssitzungen schaut, wie dort auch kraftvoll miteinander gerungen wurde, dass so ein gewisses Niveau gehalten wird. Das wünscht man sich. Und von diesem verabschieden wir uns. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Das habe ich ja auch versucht, eingangs so ein bisschen zu sagen. Das ist so die Alltagssprache, die mittlerweile rauer wird, kraftvoller wird, fast kriegerischer wird im Umgang miteinander. Und das bricht sich dann auch im Verhalten langsam Bahn. Das ist durchaus auch wirklich festzustellen. Und obwohl ich nicht naiv in dieses Amt gegangen bin und hatte auch Glück, dass ich natürlich schon vorher fast 7 Jahre als Bürgermeister arbeiten durfte, ist es nochmal etwas anderes. Da bin ich ganz ehrlich, in der wirklich ersten Reihe zu stehen. Mhm. Ja, mein Vorgänger, der war so freundlich und hat viele Dinge einfach auch schon mal weggekascht. Ja, der war 25 Jahre im Amt. Der war da, was das angeht, sehr erfahren. Und ich glaube, auch die Nachwendezeit war, was das angeht, im Umgang eine ziemlich spezielle Zeit. So formuliere ich das jetzt mal ganz vorsichtig. Aber der hat bei vielen Dingen dort vor mir gestanden. Und es ist in der Gewissheit, in zweiter Reihe zu stehen, kann man mutiger agieren, als wenn man vor einem eisigen Wind steht. Das muss ich ganz ehrlich zugeben.
Jetzt haben Sie mich gerade sehr gut abgeholt. Ich bin gebürtige Dortmunderin. Bei uns im Ruhrgebiet ist der Ton auch manchmal etwas rauer. Das kann man durchaus sagen. Gleichzeitig bemerke auch ich, dass, also als Außenstehenderin, die nicht Politikerin ist, dass da momentan auch ein Ton in Deutschland ist. Vielleicht auch der Pandemie geschuldet. Ich kann es nicht genau sagen. Menschen sprechen ja viel von ihren Grundrechten gerade. Wir haben in den letzten Tagen auch im Bundestag sehr hitzige Diskussionen gehört. Und da frage ich mich natürlich, ist das was, was jetzt gerade zunimmt? Wie ist da Ihr Gefühl und Ihre Erfahrung ganz persönlich?
Ob das jetzt direkt in der Pandemie zunimmt, das weiß ich nicht. Muss ich ehrlich gesagt passen. Also was wir feststellen, ist, dass sich diese Distanz, die wir uns ja aufgrund der AHA und Regeln und Hygienevorschriften, weil wir uns die ja wünschen, dass die sich natürlich auch eingräbt in den Alltag und das Miteinander. Das stellen wir fest. Ich bin jemand, der noch etwas nostalgisch gern handschriftliche Briefe schreibt und diese verschickt mit schönem Papier und Füller und einem Siegel hinten drauf und noch so geprägt. Schön. Und das bereitet mir viel Freude, weil ich sowieso gern schreibe. Und was man feststellt, ist, es gibt wenig Antworten. Von vielen Briefen, die ich verschicke, gibt es wenig Antworten und wenn überhaupt, dann zu großen Teilen per WhatsApp. Danke für den Brief, war eine tolle Überraschung und in dieser Form läuft das. Und warum sage ich das? Nicht, weil ich das beklage jetzt an dem, aber was stellen wir fest? Das kostet viel Mühe, sich Zeit zu nehmen, dem anderen zu erklären, zuzuhören. Wir selber, also ich nehme mich da nicht raus, wir machen da auch viele Fehler, gehen mit einem festen Bild in ein Gespräch, gehen da hoppla hopp über andere Argumente hinweg. Aber das ist etwas, es wird viel zügiger, viel, viel kürzer. Das Format der SMS, der WhatsApp oder wie auch immer das alles heißt, Telegram-Signal, das wird die Standardlänge der Mitteilung, die wir miteinander austauschen. Und das ist etwas, was natürlich den Alltag prägt. Der Umgang formt den Menschen, das stellen wir dann fest. Wir stellen uns genau auf diese Kommunikation ein, nehmen die ganz schnell an. Und das macht es natürlich leicht, auch in einer Zeit wie Corona jetzt, in dieser Zeit der Pandemie, unsere allgemeine Kommunikation darauf zu reduzieren und umzustellen. Ich hoffe nur, dass sich das wieder ändert, wenn die Zeiten besser werden. Aber ich hege da zumindest gewisse Zweifel.
Das überrascht mich doch auch, weil meine Erfahrung im privaten Raum ist, dass wenn dann jemand mal einen Brief geschrieben hat, dass das eher zu so einer ganz tollen Besonderheit geworden ist und dass dann jemand wieder in dem alltäglichen, schnellen Medium digital antwortet, obwohl ich Digitalexpertin bin, das finde ich dann doch ein bisschen erschreckend. Aber auch, wie Sie sagen, die Sprache verändert sich auch. Früher hieß es vielleicht nochmal, du dummer Hund, und heute hat man ganz andere Begriffe, um jemanden zu beleidigen, und dann geht das so weit, wie Sie eingangs beschrieben haben, dass da Ausscheidung in Türeingänge hinterlassen werden. Das ist natürlich, das kann sich, glaube ich, jeder normale Mensch, so wie ich gerade, überhaupt nicht vorstellen. Und in dem Augenblick würde ich doch sagen, also jetzt könnt ihr mich aber alle mal, ich versuche hier wirklich meinen Job zu machen, ich versuche hier alle was Gutes zu tun und jetzt kriege ich sowas. Haben Sie da schon mal überlegt, einfach nicht wieder anzutreten oder hinzuschmeißen?
Ja. Sie merken, ich habe jetzt ziemlich schnell auch und direkt und klar mit einem Ja geantwortet, mhm. Weil man als Familienvater sich immer wieder überlegt, wie kann man damit umgehen. Wenn man so ein außergewöhnliches Amt begleiten darf, dann geht das auch an den Kindern nicht spurlos vorbei. Wittenberg hat knapp 50.000 Einwohner. Der Name Zugehör ist jetzt nicht so alltäglich. Da leiden natürlich auch in gewissem Maße die Kinder darunter, immer wieder dort angesprochen zu werden, mit Vorurteilen sofort belegt zu werden. Das ist natürlich schwierig. Und wenn man dann versucht, seinen Job und sein Amt ordentlich auszuüben, das sind wirklich 7 Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr, dass wir oftmals im Einsatz sind, dann fragt man sich schon, was mache ich hier eigentlich, wenn man dann klar auch noch beleidigt wird. Bei allen Dingen, die immer streitbar sind, streitbehaftet sind, das ist völlig richtig. Und wir machen auch nicht alles immer richtig. Aber dieses, Sie haben recht, diese Fehlerfreundlichkeit, die es eigentlich braucht, und nicht nur Fehlerfeindlichkeit, diese Fehlerfreundlichkeit scheint verloren gegangen. Und Sie haben auch recht, Sie sprachen es an, dummer Hund, so hieß das früher, heute lassen wir es mal, gibt es viele andere Varianten, Grundsätze der wenn man sich früher mal geschlagen hat, wenn jemand am Boden lag, war Schluss, scheint heute auch nicht mehr die Regel zu sein, dann fangen offensichtlich viele erst an, sich an dem auszulassen, der vermeintlich Schwächere ist. Es geht offensichtlich, so ist es meine, man versucht sich das zu erklären, jedenfalls meine Vorstellung, immer gegen ein gewisses Oben, ein Establishment, ein Aufbäumen und ein auch Verschieben von Verantwortung. Das ist relativ leicht, das irgendwo hinzuschieben, den als Opportunisten zu beschimpfen, als Karrieristen zu beschimpfen oder wie auch immer. Das ist eine ganz simple Nummer. Mhm. Und das geht bis hin, das müssen Sie sich jetzt vielleicht auch dann auch gefallen lassen, bis hin zur Presse. Weil also wirklich kontemplativer Journalismus, wirklich reingeschaut in die Tiefe. Es geht nicht mehr um Wahrheit, es geht darum, ob etwas schlüssig ist. Ist das schlüssig, was man darunter schreibt? Ja, es kann so gewesen sein. Reicht völlig aus. Ob das so ist, da kann man sich gern zurücknehmen. Und ich habe das ja auch an anderer Stelle auch schon mal gesagt. Also wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir wirklich die Presse nicht als vierte Staatsgewalt hier nochmal irgendwie parallel, dass sich hier etwas aufbaut. Dass sich hier eine Kraft entwickelt, die wir nicht mehr eingefangen bekommen. Das finde ich wirklich, das ist wirklich beachtenswert, dass wir uns auf Fakten konzentrieren und das erleben wir. Da schließt sich jetzt der Kreis. Da sind wir bei Corona, dass wir als Kommunen, als kleine Städte, kreisangehörige Stadt, sind nicht verantwortlich in der letzten Konsequenz, was aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz umgesetzt wird. Wir helfen gern unserem Landkreis da, machen das seit vielen Monaten. Aber erklären können wir das oftmals nicht. Und der ganze Frust entlädt sich auf unserem Tisch. Ich bin da ganz ehrlich, manchmal überfordert. Na, was soll denn das jetzt wieder? Das ist nicht logisch. Und das ist vielleicht auch Resultat dieses Hypes, dieser Geschwindigkeit. Anhalten, wie wenn, und da schließt sich der Kreis zum Briefschreiben. Also, Sie müssen sich vorher den Satz überlegen. Es gibt nicht die Entfernen-Taste. Das sollte man eigentlich schaffen, mal so einen Satz.
Oder rückgängig.
Ja, oder rückgängig. Richtig. Man sollte doch mal schaffen, ganz mutig einen Satz zu schreiben. Man kann auch, wenn man richtig einen mutigen Tag hat, nochmal ein Komma einbauen. Das ist ja was ganz Verrücktes. Aber man muss sich vorher doch die Gedanken machen. Ja, und diese gedankliche Entschleunigung, die brauchen wir auch im Alltag. Die ist, finde ich, extrem wichtig. Und wir merken das auch bei politischen Beratungen. Dinge, die durchgepeitscht werden, sind oft nicht die besten.
Ja, Satzzeichen können Leben retten, ne? Das können Emojis vielleicht nicht unbedingt. Jetzt haben Sie schon ein bisschen was von Ihrem Alltag erzählt und da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Ich glaube, viele Menschen haben ja eine ganz bestimmte Vorstellung, wie so ein Politiker, eine Politikerin sich tagtäglich verhält, was die so machen und wie viel die vielleicht auch nur rumsitzen und ein paar Unterschriften leisten. Also was haben Sie das Gefühl, wie Menschen sich ihren Job vorstellen und wie ist er denn dann tatsächlich?
Dass wir oftmals bestaunt werden, wenn wir Dinge des Alltags erledigen. Das überrascht einen immer wieder. Also diese Geschichte erzählt er mir.
Haben Sie niemanden zum Einkaufen?
Ja, natürlich muss ich auch einkaufen. Und völlig verrückt, dass wir zu Hause auch Wäsche waschen und dass wir kochen und bügeln und dass ich diese völlig normalen Dinge auch erledigen muss. Also das erzählte mir vor vielen Jahren gerade auch mein Amtsvorgänger mal, dass er völlig irritiert von jemandem beim Einkaufen angesprochen wurde, Sie müssen einkaufen? Und da dachte ich, damals war ich völlig überrascht, weil wie kommen die auf die Idee, bis es mir selbst passiert ist? Ich sage, was denken die Leute, dass mir das nach Hause gebracht wird? Also ich bin doch neben dem Amt noch eine ganz normale Person, ganz normalen Problemen mit den Kindern, die mich immer glücklich machen. Einen Tag mehr, einen Tag weniger. Der froh ist, dass ich eine tolle Familie habe mit einer Frau, die selbstständig ist, die auch ihre Probleme in ihrem Berufsleben hat, wo wir Zeitmangel haben und all diese Dinge. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Und ich würde ja am liebsten mal sagen, wissen Sie, ich bin oft mal zwischen 7 und 8 bin ich im Büro. Zu Hause habe ich dann schon früh Zeitungen gelesen, geguckt, welche E-Mails eingegangen sind. Ich habe das schon alles gecheckt in diesem Moment. Dann kommt es immer darauf an, ob ich meine Tochter noch mal mitnehme in die Schule, die Kleine, was heißt die Kleine, Entschuldigung, die ist 17, wenn die das hören sollte, Entschuldigung, die ist natürlich auch schon
groß. Schon fast erwachsen, ist eine junge Frau.
Genau, die junge Frau. Und dann bin ich zwischen 7 und 8 da und es geht oftmals bis spät in den Abend immer wieder, egal an welcher Stelle man ist, arbeitet man dort und es geht darum, dass man auch am Wochenende unterwegs ist, weil das auch eine Wertschätzung ist für viele andere. Das ist verbunden mit diesem Amt, sich zu zeigen, sich zu interessieren, neugierig zu sein. Und das aber in Einklang zu bringen. Ich habe mal irgendwo eine Statistik gesehen, die höchste Scheidungsrate in Deutschland gibt es in welcher Zunft?
Politik. Ja, wirklich.
Korrekt, bei den Bürgermeistern. Ja, manchmal kann ich mir vorstellen, woran das liegt. Ja, weil das einen wirklich sehr fordert, weil man das mit Leidenschaft sein muss, mit Haut und Haaren
Einsatz.
Diesen Job macht. Und das fordert einen sehr, sehr stark. Und wenn man dann so sieht, dass Kollegen das 25 Jahre machen und länger, da muss man sagen,
Hut ab.
Respekt. Also die haben schon alleine deswegen, sich dort dem auszusetzen, immer wieder erreichbar zu sein. Man muss, ich bin ganz ehrlich, auch Mechanismen finden, wo man auch mal abschalten kann. Hm. Weil man kann nicht permanent im gestreckten Galopp durchs Leben rennen. Das ist nicht gut. Man braucht ja von außen neue Input, neue Einflüsse.
Sie sprechen jetzt auch vom Amt immer mal wieder. Ich würde das gerne noch ein Stück weiter fassen, nämlich die Rollen, die wir so als Menschen haben. Wir sind ja auch hier in einem Podcast, wo es eben um gesellschaftliche Veränderungen geht und um die Gesellschaft besser zu machen. Müssen wir vielleicht weg davon, Menschen immer in Rollen zu pressen und sie nur in dieser Rolle zu sehen, also sie nur als Oberbürgermeister zu sehen?
Ich weiß gar nicht, aber ob uns das gelingt oder ob es nicht den Bürgerinnen und Bürgern, A, ist das was Leichtes und B, gibt es ja so ein Bild, was man hat. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich und sage, als ich so das erste Mal mit dem Oberbürgermeister damals sprach, dann dachte ich, boah, Mensch, das ist der Oberbürgermeister. Wir beobachten das selbst noch. Also wir haben letzte Woche vom Deutschen Städtetag eine Beratung gehabt mit der Bundeskanzlerin. Da können Sie merken, manche wollen einfach zu dem Thema eine Generalabrechnung. Manche sind, die kennt man anders. Bei ihrem Auftritt, in ihrem Sprechen denkt man sich, was ist denn mit euch passiert jetzt? Das ist natürlich schon auch eine gewisse Würde mit dem Amt auch verbunden. Gleichwohl ist es wichtig, dass man dieser Mantel, der einem da so übergeworfen wird, den man tragen darf, dass man den in bestimmten Situationen auch ablegt. Also wenn wir hier so in dem Podcast sind, das gehört ja auch dazu, mal so ein bisschen von sich preiszugeben und sich zu öffnen. Ich war damals auch mal als Bürgermeister bei einer Karnevalsveranstaltung, also Fastnachten hieß das. Und da haben wir zum Schluss, also wir haben dort, sind ins Vornehmen ausgedrückt, ausgelassen gefeiert. Und nachher zum Schluss auf Bänken und Tischen dort getanzt, da wo man dann sich dann fragt, darf man das eigentlich noch als Bürgermeister?
Warum ja, nicht? Warum denn nicht?
Warum nicht die schnelle Gegenfrage? Selbstverständlich gehört das mit dazu. Ja, was macht mich da anders? Bin ich jetzt qua Amt die Spaßbremse geworden, der sich immer im Griff hat? Ich glaube, das sind auch die ganz großen Langweiler. Mhm. Von denen werden doch keine Geschichten erzählt. Die sind doch unspannend. Ja, das ist doch tot. Da habe ich auch nie Lust gehabt, das zu sein. Ich bleibe gern da so mir treu. Wenn gefeiert wird, dann wird richtig gefeiert. Und dann bin gern auch bereit, da dann wirklich das Amt abzulegen. Weiß aber auch, dass die Wahrnehmung des anderen, der mir gegenübersteht, vielleicht eine andere ist. Und dass es ihm schwerer fällt, dies zu tun.
Mhm. Ja, herrlich, wie Sie das so inszenieren. Ich denke natürlich auch so ein bisschen an das Königshaus zum Beispiel. Die waren ja jetzt gerade auch viel in der Presse durch den Tod von Prinz Philipp. Die haben natürlich auch nochmal Rollen. Und die dürfen sich das, glaube ich, nicht so einfach genehmigen, dann mal auf den Tischen und Stühlen und Bänken zu tanzen. Als Psychologin kenne ich das wieder andersrum, dass Leute sagen, oh, Sie sind Psychologe, da muss ich aufpassen, was ich sage und so. Also ich empfinde diese Rollen manchmal einfach auch als hinderlich. Eine Rolle, die vielleicht zum Thema passt bei Ihnen, Sie haben es vorhin vorhin schon gesagt, Sie sind eben auch Jurist. Und zeigen Sie die Leute, die Ihnen was Böses wollen, auch an? Und wenn ja, warum und bringt das was?
Ich will noch mal sagen, ganz kurz zur Königsfamilie.
Ja. Ja,
also wir erinnern uns an Prinz Harry, wie er da in der SS-Uniform schön gefeiert hat, wo wir uns alle denken würden,
ja, schwierig.
Das war jetzt aber, da hat er aber die Kunstfreiheit ziemlich weit ausgelegt, der Kollege dort in England. Und da muss man sagen, ich glaube, das dürfte man sich dann in Deutschland auch nicht mehr erlauben. Also ich glaube, dieses dort in ein Amt hinein geboren zu sein, das ist nochmal was ganz anderes. Dort in England und gerade auch mit dieser Person, gerade mit diesem Leid, was da mit seiner Familie und seiner Frau, mit der Mutter dort verbunden war, ist auch die Bereitschaft, ihm zu verzeihen, eine ganz andere. Ja, das ist schon nochmal was anderes, als das bei uns Fall ist. Wobei wir da beim Thema Karneval könnten wir da auch aktuell in die Diskussion um Herrn Söder und Herrn Laschet einsteigen. Was da. Aber mal zurück nochmal zu Ihrer Frage zu dem Anzeigen. Ja, auch das habe ich schon getan, weil man bestimmte Grenzen setzen muss, auch für sich selbst muss man diese Grenzen setzen. Was mich dort aber, wie gesagt, etwas ratlos macht, ist, dass diese Verfahren bei Beleidigungen im Internet und so weiter, die werden entweder wegen Geringfügigkeit eingestellt oder wenn es Antragsdelikte sind, dann bleiben die auch, weil sie nicht so dringlich sind. Also ich sage das jetzt nicht als Vorwurf in Richtung den Kolleginnen und Kollegen der Polizei, dann bleiben die auch erstmal liegen 3 Monate. Dann geht das irgendwann mal zum zuständigen Staatsanwalt oder Amtsanwaltschaft und dann gucken die drauf und sagen, Mensch, das ist ja ein Dreivierteljahr her. Was machen wir denn da noch? Da passiert dann auch meist nicht mehr viel. Also Justiz lebt auch davon, und das ist ja ein Problem, was wir seit vielen Jahren im Jugendstrafrecht kennen, ja, dass diese Straftäter im Jugendstrafrecht mit einer rasanten Entwicklung, also persönlichen Entwicklung, wenn die so 14, 15 sind, dann wissen die, wenn die 1,5 Jahre zu einem Verfahren gehen, dann wissen die oftmals ja nicht mehr, um welche Straftat dreht sich das hier eigentlich. Das ist so lange her, das ist Geschichte. Und das ist etwas, wo ich sage, da muss es zügiger gehen, da muss es schneller gehen. Ich will aber auch ehrlich zugeben, in einem bestimmten Fall habe ich diese Anzeige dann auch nicht abgeschickt, weil ich dachte, werde ich bei dem irgendwas erreichen oder ist einfach nur das Ignorieren nicht das richtige Mittel? Und bei einer habe ich die dann zurückgenommen, weil da habe ich mit der betreffenden Person ein Gespräch geführt, habe die mal eingeladen zu mir ins Büro, habe gesagt, wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein. Mhm. Wir dürfen uns auch streiten. Und sie dürfen mich da auch hart angehen. Aber nicht beleidigen und bedrohen. Mhm. Und das war in Ordnung. Weil man muss auch dran denken, wissen Sie, wenn Sie da so sehen, dann haben Sie jemanden sitzen, der ist Anfang 20. Mhm. Wollen wir das dann, also das ist so meine Frage als Familienvater. Will ich dann da so einen Eintrag im Erziehungs- oder Jugend- oder im Strafregister haben? Muss das sein? Stelle ich da in dem Augenblick, weil ich vielleicht einen schlechten Tag habe, eine Weiche, wenn die sich irgendwo bewerben für einen gewissen Lebenslauf? Da könnte man jetzt knallhart sein und sagen, müssen sie aushalten,
mir doch egal.
Müssen sie lernen. Mhm. Mir doch egal, die haben während den, so wie es in den Wald reinruft, schallt's raus, müssen sie aushalten. Ja, kann man machen, aber mein Gott, ich bin da ja vielleicht so eher nach außen dann so hart, aber dann grübel ich doch immer noch mal nach.
Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr reflektiert, ne? Und mutig, sich dann jemanden auch einfach ins Haus in Anführungszeichen zu holen, beziehungsweise ins Büro natürlich eher und dann die Konfrontation und den Dialog vielleicht auch zu suchen, so wie wir den auch mal versuchen zu fördern. Das finde ich ganz großartig. Mir kam dabei aber nochmal die Frage, können Sie das so ein bisschen quantifizieren? Wie viele von solchen Fällen haben Sie denn pro Jahr oder in Ihrer Karriere Amtszeit?
Wo ich mich eigentlich als Jurist in der Lage sehe, Anzeige zu erstatten. Ich glaube, wenn wir das machen, will ich einfach nur sagen, dann könnten, glaube ich, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Kollegen, wir könnten das fluten, wenn wir das alles ernst nehmen. Das muss ich einfach sagen. Wir könnten dort die Justiz zum Erliegen bringen. Mhm. Wenn wir das alles ernst nehmen und dort wirklich durchgucken und uns damit wirklich inhaltlich auch nochmal befassen. Wobei wir haben ja auch.
Also wöchentlich, täglich heißt
ja,
das ja.
Also ja, das passiert wirklich im Internet, wenn Sie die Kommentare durchsehen würden. Ich mache das auch nicht täglich. Also das hat auch was mit Selbsthygiene zu tun. Ich bin ja jetzt nicht verrückt, dass ich sage, oh, jetzt bin ich, das brauche ich jetzt mal wieder, ich muss da mal wieder durchgucken, ob mich jemand beschimpft hat. Aber bei bestimmten Dingen wird das ja auch von anderen an Sie herangetragen. Die lesen das, die melden sich und sagen, guck mal, was da geschrieben wurde. Dabei geht es nicht um diese Kritik, die auch manchmal auch überzogen sein kann, weil sie bei Zeitungsartikeln dann nur die Überschrift lesen und sich nicht die Mühe machen, dass die Lesekompetenz dann für den Rest des Textes vielleicht auch nochmal reicht. Aber wir haben das ja erlebt, was bei Frau Künast damals passiert ist. Und das war ja, wo man so dachte, da ist doch jetzt der Tiefpunkt erreicht. Ich glaube, worüber wir heute hier reden, das war auch damals so ein Impuls mit Frau Künast. Seitdem wird die Diskussion, glaube ich, in einem intensiveren Maße geführt als bis dahin. Aber es ist seitdem nicht viel passiert. Also insofern bin ich schon dankbar jetzt nochmal die Körperstiftung, die das mal aufnimmt und nicht so, das ist so ein Sommermärchen, zack, das ziehen wir mal so durch und dann gibt's mal so ein neues Thema. Ich glaube, wenn Sie dort mit den Kolleginnen und Kollegen davon und sprechen, da werden Ihnen viele das erzählen. Und das, was wir dort in Köln erlebt haben und andernorts mit den direkten persönlichen Angriffen, das ist nicht die Ausnahme. Die Grauziffer, die Dunkelziffer ist wesentlich größer. Wobei, Klammer auf, das Urteil, was damals dort das Berliner Gericht gefällt hat im Zusammenhang mit Frau Künast. Also beim juristischen Studium wären das ja mit Wohlwollen 3 Punkte gewesen, dass sie so durchgefallen und das eine Klausur gewesen wäre. Das war ja schlichtweg schlecht und falsch. Simpelste Dinge, an die ich mich so ja noch erinnere aus dem 3. Semester, wurden da besser.
Stark im Amt, Sie sprechen es schon an, das ist unsere neue Plattform, wo wir genau dieses Thema aufgreifen wollen, wo wir Hilfestellung geben möchten und auch verweisen, wo man sich Hilfe holen kann als Betroffener, betroffene PolitikerIn. Vielleicht aus Ihrer Sicht nochmal, Sie haben gesagt damals, Frau Künast, das war irgendwie der Auslöser. Wie ist denn die aktuelle Situation und was braucht es in Ihren Augen? Also wo können wir gesellschaftlich, politisch oder wie auch immer ansetzen, persönlich?
Also ich glaube, es braucht 3 Dinge. Erstens, die Justiz muss zügiger bei solchen Dingen auch reagieren. Und damit meine ich nicht nur jetzt die Amtsträger, sondern es muss klar sein, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, wo man nach Belieben jeden irgendwie beleidigen kann. Das müssen auch die freiheitsliebenden liberalen Politiker, die müssen das auch akzeptieren. Und da braucht es mit Sicherheit eine neue Gesetzgebung und eine neue Entwicklung und Kontrolle über die technischen Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass man jemanden von vornherein immer ausspäht und hinterher, so wie das jetzt ist, ist das bisweilen rechtsfrei. So. Das Zweite, was es braucht, ist natürlich auch die Möglichkeit des Austausches. Ich glaube, das funktioniert sehr gut zwischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, dass die sich dort unterhalten, dass die sagen, Mensch, wie sieht das bei dir aus? Da gibt es ein enges Netzwerk, das finde ich gut. Und es braucht die öffentliche Wahrnehmung, so wie wir das jetzt machen, dieses Thema nach außen bringen, auch von Seiten, wir sind die kommunale Familie, wir sind halt direkt an der Basis. Die Bundeskanzlerin hat das neulich auch gesagt in dieser Beratung, dass sie viel Wertschätzung den Bürgermeistern gegenüberbringt, weil sie sagt, sie könne kommen, schöne Rede halten und wieder abfahren. Wir könnten das auch, wir kommen auch schöne Rede, wir müssen aber da bleiben. So funktioniert das nicht. Und was wir uns, und deswegen bin ich noch bei Punkt 3, diese öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung auch gegenüber dem, was die Kolleginnen und Kollegen dort leisten. Wir sind alle unvollkommen, auch als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und das zu erkennen, ich glaube, das ist auch wichtig. Und ich glaube, es gibt keinen, nicht einen einzigen meiner Kolleginnen und Kollegen, der irgendwie nicht positiv eingestellt ist für seine Stadt und für sein Amt, der sagt, das ist mir doch egal, was hier in der Stadt passiert. Oder jetzt zeige ich es denen mal und drücke denen mal richtig was Negatives rein. Das ist absurd, diese Vorstellung. Ja, man lässt sich doch nicht auf so ein Wagnis und Belastung hier ein. Also diese 3 Dinge brauchen wir, und das ist dann, um diesem Thema auch Herr zu werden, weil ich glaube nicht, dass wir das derzeit unter Kontrolle haben.
Das zeigt ja auch, warum Sie heute hier im Gespräch sind, wie Sie gerade ja auch schon angedeutet haben. Ich finde Sie dabei stark im Amt. menschlich authentisch, nahbar und als jemand, der den Dialog sucht, statt Macht auszuspielen. Damit noch mehr PolitikerInnen die Möglichkeit haben, mit Anfeindungen und Angriffen umzugehen, haben wir die Plattform Stark im Amt ins Leben gerufen und freuen uns über die Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Den Link gibt's natürlich in der Beschreibung. Ich bedanke mich in allerschärfster Form für Ihre Offenheit und die Bereitschaft, hier Gesicht zu zeigen. Oberbürgermeister Thorsten Zugehör.
Vielen Dank und liebe Grüße, herzliche Grüße nach Hamburg.